Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wenn wir von Alexei Nawalny sprechen, dann wissen wir, ja, das ist der Mann, der vermutlich vergiftet worden ist und gerade in der Charité in Berlin behandelt wird. Wir wissen, Nawalny ist der bekannteste Oppositionelle aus Russland und wir wissen, er ist Kreml-Kritiker. Nur, was heißt das eigentlich genau? Also wo steht Nawalny politisch?
Alexei Nawalny gibt ganz viele politische Positionen gar nicht kund. Er hat vor allem seinen Kampf gegen den Kreml zu seinem Markenzeichen gemacht, vor allem seinen Kampf gegen Korruption und die Aufdeckung von Korruption. Aber wenn man dann mal so zu politischen Themen kommt, dann weiß man häufig nicht, was er denkt.
Unser Moskau-Korrespondent Thilko Gries erklärt euch noch mehr dazu im frischen Podcast vom Update an diesem Dienstag, den 25. August. Außerdem wollen wir wissen, wie können Menschen, die für tot erklärt worden sind, doch wieder leben? Also, das sind so spooky Fälle, ne? Davon hört man immer mal wieder. Es gibt aktuell einen Fall aus Detroit. Eine Frau, 20 Jahre alt, liegt schon beim Bestatter und auf einmal erkennen die, die lebt ja noch. Das ist unheimlich. Wenn vorher versucht worden ist, diese Frau wiederzubeleben, und das war wohl in diesem Fall so, dann kann das passieren.
In der Praxis hat man es natürlich immer wieder mal, dass gerade wenn Reanimationsbemühungen zum Beispiel abgebrochen werden, dass danach eben relativ schnell der Tod bescheinigt wird und man möglicherweise nicht auf diese sicheren Todeszeichen wartet. Und das könnte hier der Fall gewesen sein.
Marcel Verhoff ist Rechtsmediziner und mit ihm gucken wir uns das genauer an. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In den letzten Tagen haben wir ja hier schon öfter über Alexei Nawalny gesprochen, der russische Oppositionelle, der mit Verdacht auf Vergiftung im Koma liegt in der Berliner Charité. Er gilt als Kreml-Kritiker, also als jemand, der Präsident Putin die Stirn bietet. Ja, und was wissen wir sonst noch über Nawalny? Also wofür steht er politisch? Wie wichtig ist er für die Opposition in Russland? Das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Moskau, mit Thilko Gries. Thilko, Nawalny gilt so als der bekannteste russische Oppositionelle. Warum? Also wie hat er das geschafft, so eine Bekanntheit aufzubauen?
Er ist vor allem auch laut bei dem, was er tut. Er ist vernehmbar sozusagen, nicht nur, weil er ein guter Redner ist, sondern weil er auch ganz gut was von PR und Eigen-PR versteht. Also den Moskauern ist er so seit 2013 spätestens ein Begriff, weil er versucht hat, Bürgermeister zu werden. Ist er nicht geworden, wie man weiß. Aber er hat immerhin, ich glaube, 27% der Stimmen damals bekommen. Dann, ein paar Jahre später, hat er das angefangen, wofür er vielleicht am bekanntesten ist, diese Recherchen zu Korruption, also rauszufinden, welcher Beamte hat sich wo bereichert. Da hat er da Videos gemacht, YouTube-Videos, die dann zum ersten Mal in der russischen Geschichte dann Millionen Klicks tatsächlich auch erreicht haben bei solchen Themen. Und das Dritte ist, er propagiert das sogenannte Smart Voting. Er versucht, Kandidaten zu stärken, die vor allem eines sein müssen, sie dürfen nicht für die Kreml-Partei einiges Russland antreten, sondern irgendeine andere Partei, völlig egal. Und so versucht er, den Kreml und dessen Macht im Land zu schwächen.
Gut, du sagst, es ist ein guter PR-Mensch, auch für sich selbst. Er weiß, wie es funktioniert, er ist laut, er macht sich bemerkbar. Wo steht er denn politisch? Wie ordnest du ihn ein? Ist Nawalny ein Demokrat?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde sagen, ein Demokrat ist er schon. Ob er ein Liberaler ist oder er sogar ein Linker oder so, das würde ich bezweifeln. Oder ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, ich weiß es gar nicht ganz genau, denn Alexei Nawalny gibt ganz viele politische Positionen gar nicht kund. Er hat vor allem seinen Kampf gegen den Kreml zu seinem Markenzeichen gemacht, vor allem seinen Kampf gegen Korruption und die Aufdeckung von Korruption. Aber wenn man dann mal so zu politischen Themen kommt, dann weiß man häufig nicht, was er denkt. Er gibt auch nicht besonders viele Interviews, auch nicht so gerne ausländischen Medien. Ich habe es auch mal versucht und keins bekommen mit ihm. Dem geht er aus dem Weg, also solchen Fragen geht er auch aus dem Weg. Und ihm werden immer wieder vorgehalten Aussagen, die allerdings auch schon einige Jahre alt sind. Da hat er gegen Migranten gewettert zum Beispiel. Er hat auch nie ganz klar Stellung bezogen zur Krim, zur Annexion der Krim. Die hat er auch nie so genannt. Ja, das sind so zwei so Punkte, Pünktchen, sicher wichtige Punkte, aber daraus ergibt sich eben dann doch noch kein ganzes Bild.
Wie wichtig ist denn dann seine Rolle innerhalb der russischen Opposition? Wie kann man ihn denn da einordnen?
Man kann ihn da so einordnen, dass er sehr wichtig ist für die russische Opposition. Er ist nicht die russische Opposition, das ist ein sehr, sehr heterogener Haufen, die alle nicht viel zu sagen haben, Nawalny selber ja auch nicht. Aber er ist, würde ich sagen, einer der kreativsten und er macht sich die Möglichkeiten, die er hat in diesem System. Viele hat er nicht, er durfte nicht zur Präsidentschaftswahl kandidieren, also so klassische Oppositionsmöglichkeiten hat er einfach nicht. Er wurde auch schon tausendmal verklagt und saß im Knast und so weiter. Aber es hindert ihn bislang niemand daran oder hat bislang niemand ihn daran gehindert, Recherchen zu machen und sehr gut anzuschauende Videos zu drehen und wöchentlich in seinem YouTube-Kanal Nawalny Live die Lage der Nation sozusagen zu kommentieren. Damit war er der Erste, der das so offensiv gemacht hat und er macht das qualitativ eben auch ziemlich gut.
Die russische Regierung beobachtet Nawalny ja durchaus sehr genau. Wie gefährlich könnte er der denn werden? In was für einer Position ist er da?
Also wenn das hier ein System wäre, wo Nawalny antreten könnte, wie jeder andere Bürger auch, und auch solche Chancen hätte, glaube, dann könnte er tatsächlich ein sehr bedeutsamer Politiker werden. So, das konnte er bis zu seiner mutmaßlichen Vergiftung auch schon nicht und jetzt kann er es auch nicht mehr. Und ob er es überhaupt wieder wird tun können, gesundheitlich, wissen wir jetzt gar nicht ganz genau. Er hat auf jeden Fall verschiedene Voraussetzungen, bringt er mit, weil er sehr gut organisieren kann. Er ist, finde ich, auch sehr intelligent, ein guter Analytiker. Das bringt er alles mit. Da könnte er ein Politiker werden. Aber er hat eben diese Freiheiten nie gehabt, um das auszuspielen oder sagen wir mal die PS auf die Straße zu bringen, die er eigentlich hat.
Wofür Alexei Nawalny steht als bekanntester russischer Oppositioneller.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Land mit zwei Koalitionspartnern, die sich überhaupt nicht einig sind, und ein Land mit vielen jungen Menschen, die seit Wochen demonstrieren. Es geht um Israel. Kurz vor knapp konnten sich die Likud-Partei und die Blau-Weiß-Partei ja darauf einigen, die Frist für den Haushalt zu verlängern. Hätten sie das nicht geschafft, hätte es im November Neuwahlen geben müssen, die vierten innerhalb von knapp 2 Jahren. Und während sich die Politiker streiten, wollen viele Menschen in Israel die aktuellen Zustände so nicht mehr länger akzeptieren. Und sie stellen sich vor allem gegen Benjamin Netanyahu, der ja angeklagt ist wegen Korruption. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in Tel Aviv, beobachtet diese Situation schon etwas länger für uns. Tim, es demonstrieren ja sehr viele junge Menschen. Was überwiegt denn bei denen? Ist es jetzt der Frust über diese politische Lage oder ist es der Frust gegenüber Netanyahu, eben wegen dieser Korruptionsgeschichte?
Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also zum einen gibt es natürlich viele in Israel, die schon länger unzufrieden sind mit ihrem Regierungschef und nicht verstehen, warum er so partout im Amt bleiben will, obwohl er sich ja eben auch schon wegen Korruption vor Gericht verantworten muss. Aber dass jetzt dieser Frust gerade aus so vielen jungen Menschen herausbricht und sie auf die Straße treibt, das hat dann ganz konkret eben mit Corona zu tun, mit der Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie hier in Israel ausgelöst wurde, die vor allem für die junge Leute hart trifft und in der Netanyahu im Management, so sehen es viele, total versagt, weil die Regierung hier wirklich sehr planlos agiert und kein Rezept zu haben scheint. In Jerusalem sind ja immer am Samstag die großen Demonstrationen und dort auf einer dieser Demos habe ich mit Itai gesprochen. Er ist 27 Jahre alt, er studiert in Jerusalem und das kann er sich, wie viele Studenten, eben auch nur mit Nebenjobs leisten. Und jetzt wegen Corona gibt es die gerade nicht. Aber wenn man ihn eben fragt, warum gehst du jetzt auf die Straße, dann sagt er, mir geht es eigentlich mehr als nur um den Rücktritt von Netanyahu. Ich möchte es nicht an einem Mann festmachen. Netanyahu ist schuld an dieser Lage. Aber die zentrale Botschaft, die von hier ausgehen soll, ist, dass wir ein anderes Land wollen, in dem man der Führung vertrauen kann. Ich bin Student hier in Jerusalem. Ich finde gerade keinen Job und es ist sehr schwer, weil der Markt immer kleiner wird. Und dazu muss man wissen, vor Corona lag die Arbeitslosigkeit in Israel bei 3,4%. Das war quasi Vollbeschäftigung. Mhm. Und jetzt sind es über 20%. Da sind viele Jobs weg und das trifft halt gerade junge Leute hart, weil die eben in Israel noch keine eigenen Immobilien haben, in denen sie wohnen, weil sie keine Rücklagen haben, denn sie arbeiten eben noch nicht oder noch nicht lange genug. Und was man auch wissen muss, ist, dass in Israel die Lebenshaltungskosten enorm hoch sind, das immer schon in den letzten Jahren ein Problem war und jetzt in dieser Wirtschaftskrise halt voll durchschlägt und gerade die jungen Leute sehr, sehr stark trifft. Also wenn man sich hier momentan in Israel so bei jungen Leuten umhört, dann kennt eigentlich jeder jemanden, der gerade wegen den Lebenshaltungskosten, wegen den hohen Mieten, wegen der Wirtschaftskrise wieder zurück zu den Eltern ziehen musste. Und das führt jetzt dazu, dass gerade junge Leute hier in dieser Krise eben die großen Verlierer sind momentan.
Dieser Protest hat sich ja auch ein bisschen verlagert. Also diese Demos, klar, ne, die sind nach wie vor auf der Straße, aber die gehen ja dann auch gerne mal in Richtung Privatvilla von Netanyahu. Ist das eigentlich ein besonderes Zeichen? Also ausgerechnet sich davor nochmal hinzustellen, ich glaube auch mit Trillerpfeifen und lautem Getöse?
Man muss ganz klar sagen, dass dieser Protest sich gegen Netanyahu richtet. Mhm. Ja, es geht den Leuten auch um Grundsätzliches, aber sie machen ihren Frust fest an der Person, am Gesicht dieses Langzeitpremiers. Er regiert ja mittlerweile schon länger in Israel als Staatsgründer Ben-Gurion. Netanyahu ist über 70, ihnen wird Korruption vorgeworfen. Und da haben sich in der Tat Rituale eingespielt. Am größten sind immer diese Demos in Jerusalem. Mittlerweile, aber auch schon seit Wochen, wird immer demonstriert vor seiner Privatvilla nördlich von Tel Aviv an der Küste. Aber am beeindruckendsten finde ich eigentlich das, was immer jeden Samstagabend so bei Dämmerung im ganzen Land passiert. Also wenn du zum Beispiel an einem Samstagabend von Haifa im Norden nach Beersheba im Süden fährst, dann wirst du auf jeder Autobahnbrücke, aber wirklich auf jeder Autobahnbrücke, Leute sehen mit schwarzen Fahnen, das ist so ein bisschen das Symbol der Antikorruptionsproteste gegen Netanyahu, die eben den Rücktritt des Premiers fordern. Das sind mehrere hundert Kreuzungen und Brücken pro Wochenende. Es werden immer mehr und das zeigt, da ist was in Bewegung gekommen in Israel.
Was glaubst du denn, wie ausdauernd sind die Menschen jetzt beim Protestieren? Oder mal andersrum gefragt, wird die Politik auf diese Proteste reagieren?
Also wenn in Israel in Massen demonstriert wird, dann ist meistens tatsächlich Sommer. So war das zum Beispiel auch bei den letzten großen Massenprotesten 2011, bei den Sozialprotesten, die habe ich auch erlebt. Und die verloren dann eben nach den Ferien deutlich an Fahrt. Hier glaube ich jetzt aber, ist das diesmal wirklich anders. Denn zum einen wird leider diese Wirtschaftskrise in Israel voraussichtlich nicht so schnell enden. Das heißt, die Probleme bleiben, die die Leute jetzt auf die Straße treiben. Und diese Proteste, sie wachsen jetzt auch eben immer noch von Wochenende zu Wochenende und werden größer. Ich denke, die werden weitergehen. Und damit wird dann auch der Druck auf Netanyahu und auf die Regierung steigen. Aber noch allerdings sieht Netanyahu keinen Grund zum Rücktritt.
Tim Aßmann, unser Korrespondent in Tel Aviv, über die Proteste in Israel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Geschichte, die ist krass und die ist auch ein bisschen unheimlich. Also, eine junge Frau, 20, aus Detroit in den USA, wird bewusstlos nach einem Herzinfarkt in ihrer Wohnung gefunden. Ja, Notruf kommt, Rettungssanitäter kommen und die versuchen 30 Minuten lang, diese Frau wiederzubeleben, erfolglos. Dann kommt noch ein Arzt dazu und der sagt eben, die Frau ist tot. Dann wird sie an ihre Familie übergeben, ins Bestattungsunternehmen gebracht und die merken, die Frau, die lebt ja noch. Man nennt solche Fälle auch Lazarus-Phänomen, also wenn vermeintlich tote Menschen wieder auferstehen. Und das müssen wir uns nochmal erklären lassen von Marcel Verhoff, der ist Direktor der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum in Frankfurt. Herr Verhoff, wie oft kommt das denn eigentlich vor? Also das vermeintlich für tot erklärte wieder aufwachen oder dass man eben in der Obduktion in der Leichenhalle merkt, oh, da lebt ja noch jemand.
Ja, das ist ja noch schlimmer während der Obduktion. Ja. Nein, also sowas kommt nicht häufig vor und das ist auch sehr gut so. Wir brauchen also zur Feststellung des Todes sogenannte sichere Todeszeichen. Das ist eben ganz wichtig. Und diese sicheren Todeszeichen, das sind zunächst die Totenstarre, dann die Totenflecke und später die Fäulnis. Und auch nur diese drei sind die sicheren Todeszeichen. Und wenn noch nicht wenigstens eins dieser sicheren Todeszeichen da ist, dann darf in Deutschland der Tod nicht bescheinigt werden. Soweit erstmal die Theorie. In der Praxis hat man es natürlich immer wieder mal, dass gerade wenn Reanimationsbemühungen zum Beispiel abgebrochen werden, dass danach eben relativ schnell der Tod bescheinigt wird und man möglicherweise nicht auf diese sicheren Todeszeichen wartet. Und das könnte hier der Fall gewesen sein. Und bei dieser Geschichte gibt es aus meiner Sicht eigentlich zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder war es so, dass überhaupt gar kein Herz-Kreislauf-Stillstand bestanden hat, sondern einfach nur die Herzfunktion so minimal war, dass man nicht mal einen Puls gefühlt hat, dass man eben kein Lebenszeichen festgestellt hat. Das wäre dann auch der sogenannte Scheintod. Und man trotzdem reanimiert hat. Die andere Möglichkeit, dass wirklich ein Herzstillstand vorgelegen hat, man diese Reanimationsbemühungen durchgeführt und dass man aber den Erfolg gar nicht mehr mitgekriegt hat. Denn es gibt Fälle, wo nach einer halben Stunde oder noch länger die Reanimationsbemühungen doch noch erfolgreich sind. Mhm. Und ja, also beide Varianten wären hier möglich. Allerdings, wenn man gewartet hätte, ja, bis diese sicheren Todeszeichen eintreten, hätte das sicherlich nicht passieren können.
Aber da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben. Also das gibt es tatsächlich, dass man Reanimation versucht über einen gewissen Zeitraum. In dem Moment kann man keinen Erfolg feststellen, aber später dann doch noch einen Erfolg ausmachen. Das ist möglich.
Naja, solche Fälle sind nicht viele bekannt, aber wir wissen, dass es eben Fälle gibt, wo erst nach sehr langer Reanimationszeit eben das Herz wieder anspringt. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn das erst nach 60 Minuten war und man hätte schon nach 59 abgebrochen oder nach 45, dann hätte man das natürlich nicht wieder erreicht. Also kurz davor abgebrochen und man erlebt den Erfolg dann sozusagen nicht mit. Ja.
Gibt es denn dann bei sowas auch Langzeitschäden eigentlich? Also weil das könnte ich mir vorstellen, das Gehirn wird doch dann nicht vernünftig versorgt mit Sauerstoff, oder nicht?
Ja, also die Sauerstoffversorgung des Gehirns ist gar nicht das große Problem. Und früher hat man mal gesagt, der Sauerstoffmangel, aber das Entscheidende ist die mangelnde Durchblutung des Gehirns. Die mangelnde Durchblutung führt dann dazu, dass die Gehirnzellen vermüllen, wenn man das so möchte. Und dieses, dass die Zellen ihre Abfälle nicht loswerden bei fehlendem Kreislauf, ist ein viel größeres Problem als der eigentliche Sauerstoffmangel. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Laienreanimation heutzutage ohne bei Ersthelfern ohne Mund-zu-Mund-Beatmung auskommt. Früher hat man immer gesagt, Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung abwechselnd. Heute sagt man nur Herzdruckmassage und die Beatmung kommt dann durch die professionelle Hilfe.
Gibt es denn eigentlich auch bestimmte Vorerkrankungen, die solche Fälle, also man denkt, jemand ist tot, aber ist gar nicht tot, die sowas begünstigen können?
Also es gibt Vorerkrankungen und es gibt akute Bedingungen, die dazu führen können, dass es eben einen Scheintod oder ein Minimalleben gibt. Und die akuten Bedingungen wären Vergiftungen, Rauschmittelintoxikationen, Unterkühlungen, Stoffwechselentgleisungen, wie zum Beispiel Diabetes. Und Erkrankungen, die vorbestehen können, klar, Diabetes hatte ich gerade gesagt, aber auch bestimmte Herzerkrankungen, die zu Herzrhythmusstörungen führen können. Ja, also es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
Warum Menschen, die eigentlich für tot erklärt wurden, doch noch weiterleben, das hat uns der Rechtsmediziner Marcel Verhoff erklärt. Der macht übrigens auch einen eigenen Podcast, der heißt Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Und wenn ihr nicht nur ausschließlich unsere Podcasts hört, dann dürft ihr den natürlich auch gerne hören.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also damit ihr nicht den Überblick verliert, sortieren wir das nochmal für euch, ja? Bald gibt es den Nutri-Score, das ist so eine Ampel für Lebensmittel. Dann gibt es schon, das kennen wir schon, das Tierwohl-Label. Das sagt euch, wie ja, das Schwein oder das Huhn, das Rind aufgewachsen ist, wie es gehalten wurde, wie es geschlachtet wurde. Und dann haben wir noch das Bio-Label. Das bekommen eben die Lebensmittel, die aus ökologischem Landbau stammen. Und jetzt soll es vielleicht auch noch ein Klimalabel geben. Das schlägt der Wissenschaftliche Beirat des Ministeriums für Landwirtschaft vor. Das soll euch zeigen, also wie klimafreundlich oder eben schädlich ist das irische Rindsteak oder die Tomate aus Deutschland. Was das bringen soll, gucken wir uns an, zusammen mit unserer Nova-Reporterin Theresa Nehm. Die hat das für euch recherchiert. Theresa, was soll das Label jetzt angeben?
Es soll ausschließlich die Treibhausemission anzeigen. Also wie viele klimaschädliche Gase hat dieses Produkt verursacht, auf ein Kilogramm gerechnet. Da zählt dann auch alles mit rein, mit Zucht, Dünger, Verpackung, Transport, Entsorgung. Das fließt alles in den Wert ein. Und den Vorschlag hat der Wissenschaftliche Beirat des Ministeriums für Landwirtschaft gebracht. Und die AutorInnen stellen da auch sich so eine Ampel vor wie beim Nutri-Score, also von so fünfstufig, von hellgrün für klimafreundlich bis dunkelrot für klimaschädlich, also verursacht richtig viele Treibhausgase.
Okay, die KonsumentInnen sollen dann entscheiden, esse ich klimafreundlich oder eben mal nicht so klimafreundlich. Aber braucht man das jetzt wirklich? Also verursachen Lebensmittel so viele Treibhausgase, dass man so ein Label braucht?
Also wenn man alles mit einbezieht, von Transport, Anbau, Verarbeitung und so weiter, den ganzen Prozess, verursachen wir mit unseren Lebensmitteln ein Viertel der Treibhausemissionen in Deutschland. Und in Umfragen hat sich eben ergeben, dass den meisten KäuferInnen nicht bewusst ist, wie viel Treibhausgase ihr Essen verursacht. Das Label soll also zur Orientierung helfen und möglicherweise für einen anderen Lebensstil sorgen. Das hat mir einer der Autoren heute gesagt, Achim Spiller, der ist Agrarökonom und er hat nochmal verdeutlicht, dass ein und dasselbe Lebensmittel einen sehr unterschiedlichen CO2-Fußabdruck haben kann.
Das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, Flugware. Und das sieht man den Produkten ja heute auch nicht an. Und es gibt eben die Avocado, die mit dem Schiff transportiert wurde. Und dann ist die klimamäßig nicht problematisch. Und es gibt die Flugavocado und die hat einen ganz großen Klimarucksack. Und wenn man das nicht erkennen kann, wie will der Verbraucher dann einkaufen, klimafreundlich?
Also er hat Schiff gesagt, ne? Ich habe Schiff verstanden, aber er meint Schiff, oder?
Ja.
Okay, alles klar. Also jetzt mal abgesehen von der Flugware, welche Lebensmittel verursachen denn wenig und welche viel Treibhausgase?
Ich finde, da kann man sich eigentlich an den bisherigen Ernährungsempfehlungen auch orientieren. Also Gemüse und Hülsenfrüchte, vor allem aus der Region, und saisonales Obst und Gemüse verursachen wenige Treibhausgase, und alle tierischen Produkte, die hätten dann ziemlich sicher eher ein Rot auf dem Klimalabel, wobei man da auch abwägen muss. Also Hähnchen sind inzwischen so gezüchtet, dass sie schnell fett werden, dass sie nicht so viel fressen müssen wie ein Rind zum Beispiel. Gerade in diesen riesigen Schlachthöfen sind die ganz schnell schlachtreif und dadurch besser für die Klimabilanz. Das muss jetzt aber nicht heißen, dass das ja auch mit dem Tierwohl, dass darauf geachtet wird, sagt Achim Spiller.
Und auf der anderen Seite haben wir dann mit der höchsten Klimabelastung Milchprodukte und Rindfleisch und Schaffleisch, also die Produkte von Wiederkäuern, weil da daneben diesem Umwandlungsverlust noch hinzukommt, dass die Methan ausstoßen, pupsen sozusagen.
Ja, mit Umwandlungsverlust ist gemeint, dass die Tiere, bis sie eben schlachtreif sind, natürlich selbst fressen. Und Methan ist ein besonders effektives Treibhausgas, weshalb zum Beispiel auch Parmesan ein Dunkelrot hätte bei dem Klimalabel.
Das Klimalabel ist ja eine Empfehlung an die Politik, also dass die so ein Label bindend einführen. Wie haben die denn reagiert, die Politiker?
Ich habe beim Ministerium für Landwirtschaft nachgefragt, was sie vom Klimalabel halten. Und sie sagen, dass es nicht zielführend sei als Nachhaltigkeitskennzeichnung, weil das Klimalabel nur die Treibhausgasemissionen bewerten würde und keine anderen Faktoren, wie zum Beispiel Grundwasserbelastung durch Pestizide oder Luftverschmutzungen. Wobei man auch sagen muss, das sind ja Faktoren, wo die Landwirtschaft selbst was ändern könnte.
Dann müsste, also wenn man das alles mit einbeziehen wollen würde, dann müsste das ein sehr umfassendes Klimalabel sein. Und eigentlich, kann man das überhaupt machen?
Es ist eine wahnsinnig große Herausforderung, weil zum Beispiel gleiche Produkte durch unterschiedliche Lagerung oder Transporte unterschiedliche Werte auf dem Klimalabel haben könnten, wie mit der Avocado. Dafür würde es aber Algorithmen geben, die das berechnen könnten, hat mir Achim Spiller gesagt. Allerdings gibt er auch zu, dass das Klimalabel, so wie es jetzt vorgeschlagen wurde, höchstens ein Anfang sein könnte.
Irgendwann sinnvollerweise bräuchten wir so ein Gesamtumweltlabel, wo dann Klima, Wasserverbrauch, Pestizideinsatz und ähnliches alles zusammen bewertet würde.
Ja, und da müssten aber erstmal Standards geschaffen werden, damit das einheitlich wird, und das ist super kompliziert.
Noch ein Label auf den Lebensmitteln. Das Klimalabel wird von WissenschaftlerInnen empfohlen. Das Ministerium für Landwirtschaft ist aber noch nicht so richtig überzeugt. Aber da könnte eben in den nächsten Jahren sich ein bisschen was bewegen. Alle Infos dazu habt ihr bekommen von Theresa Nehm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Update, Dienstagabend, Deutschlandfunk Nova. Und das ist Heiko Maas und der ist besorgt.
Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer auf jeden Fall ist mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer. Und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen. Und daran kann niemand ein Interesse haben.
Der Außenminister ist heute in Athen und will vermitteln. Es geht um den aktuellen Streit um Erdgas zwischen der Türkei und Griechenland. Ein türkisches Forschungsschiff sucht ja gerade nach Erdgas südlich der türkischen Küste. Die Türkei sagt, das dürfen wir, denn dieses Seegebiet, das gehört zu uns. Griechenland sagt, nee, ihr habt da gar nichts zu suchen. Im Moment gibt es deshalb eine massive Militärpräsenz in dem Seegebiet und dieser Konflikt droht eben zu eskalieren. Um das Ganze besser zu verstehen, fragen wir nach bei unserer Korrespondentin in der Türkei, bei Karin Sens. Karin, Heiko Maas hat heute in Athen auch gesagt, es ist wichtig, ist jetzt ein Zeichen für eine Deeskalation zu setzen. Gibt es die denn schon beim Treffen in Ankara?
Also die Pressekonferenz läuft gerade und da habe ich gerade eben nur Außenminister Cavusoglu sagen hören, man müsse einen kühlen Kopf bewahren. Aber das ist auch alles, was ich bisher von dort aufgeschnappt habe. Aber wenn wir uns die Signale alleine schon aus Athen angucken, dann war das jetzt nicht so richtig überzeugend. Denn der Außenminister von Griechenland, Dendias, der hat der Türkei ganz klar vorgeworfen, dass sie eskalieren würden, dass sie neo-osmanische Ideologien verfolgen würden, sprich also die Kontrolle auch über das Mittelmeer wie einst in osmanischer Zeit zurückgewinnen wollen und dass man das nicht zulassen würde und vor allem, dass man die eigene Souveränität Griechenlands und auch die Grenzen von Griechenland verteidigen würde. Und der Außenminister Maas hatte ja auch ist mit dem Ziel hingegangen, Griechenland vor der Forderung abzubringen, auf Sanktionen gegen die Türkei zu drängen. Das ist ihm nicht gelungen, denn Dias hat heute gesagt, er verlangt von der EU einen Katalog an Sanktionen.
Und wie groß ist die Gesprächsbereitschaft von Ankara?
Naja, also es ist schon so, glaube ich, dass beide Seiten durchaus Interesse haben, das nicht mehr militärisch eskalieren zu lassen. Aber Erdogan hat tatsächlich in sehr aggressiver Weise versucht, hier erstmal Fakten zu schaffen, seinen Teil sozusagen im Mittelmeer doch irgendwie noch abzustecken. Und er möchte die Griechenland an den Verhandlungstisch zwingen. Er möchte über diese Grenzen, über diese Wirtschaftszonen im Mittelmeer einfach nochmal neu verhandeln. Und die Frage ist eben, ob sich Griechenland darauf einlassen wird. Griechenland weiß, dass man grundsätzlich verhandeln müsse, hat aber auch Angst, dass sozusagen die Türkei auf diesen Verhandlungstisch auch gleichzeitig noch den Vertrag von Lausanne mit drauflegt von 1923. Da wurden damals an sich die Grenzen zwischen der Türkei und Griechenland festgelegt und daran möchte man nicht ran. Es reicht, wenn man über die Seegrenzen bzw. über die Wirtschaftszonen verhandelt.
Lass uns nochmal auf dieses Gebiet gucken oder darüber sprechen. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass Griechenland eben der Meinung ist, dass die Türkei nicht nach diesem Erdgas bohren darf, weil das illegal sei. Das ist das Argument. Und die Türkei hat ja den Standpunkt, das Gebiet gehöre zum türkischen Festlandsockel. Was ist das für ein Gebiet? Warum ist das so unklar?
Also man muss sich das so vorstellen, Griechenland hat ein paar tausend Inseln im Mittelmeer und davon sind so 100-200 etwa bewohnt und jede dieser Inseln hat einen Festlandsockel. Das bedeutet, dass praktisch von der türkischen Küste eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt, was die Türkei für sich beanspruchen könnte. Das ist alles mal in einem Seerechtsabkommen 1982 auch so geregelt worden. Das Abkommen hat die Türkei aber nie unterschrieben. Also sprich, es ist ein Abkommen, das die eine Seite gemacht hat, die andere aber nicht mit abgenickt hat. Und die Türkei sagt jetzt sozusagen, wir sind in der Bucht von Antalya, dieser Begriff wird hier immer benutzt, eingesperrt. Also wir können praktisch gar nicht groß ins Wasser steigen und schon sind wir in der griechischen Wirtschaftszone. Und selbst Experten sagen, da muss man eigentlich verhandeln, denn die Türkei hat mit die längste Küste im Mittelmeer, aber eben so eine kleine Wirtschaftszone, das entspricht nicht den Grundsätzen der Fairness.
Ich frage nochmal nach, Karin, nur um das nochmal wirklich zu verstehen. Also diese Grenzstreitigkeiten zwischen Griechenland und der Türkei, die sind ja jetzt nicht ganz neu. Was hat sich denn jetzt an diesem Punkt geändert, dass das Ganze sich so hochschaukelt?
Also schon hat das alles nochmal richtig Drive bekommen, weil man eben große Erdgasvorkommen dort gefunden hat. Aber viele sagen auch, das könnte einen Haufen Geld kosten, dieses Erdgas überhaupt zu fördern. Ob das überhaupt sich lohnen wird, ist nochmal offen. Ich glaube, Erdogan geht es tatsächlich darum, einfach bei all diesen Verträgen, die auch Griechenland geschlossen hat, beispielsweise mit Israel, mit Zypern, mit Italien und eben zum Schluss auch mit Ägypten, nicht außen vor zu bleiben. Deswegen hat er auch versucht, eben diesen Vertrag zu schließen mit Libyen letzten November. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Die Erdgasvorkommen sind die eine Sache, aber das ist mehr Zukunftsmusik. Ihnen geht es, glaube ich, um die Realitäten heute und jetzt im Jahr.
Karin Sens über den Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Erdgas.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Endlich Uni-Abschluss, endlich den Bachelor fertig oder den Master. Und dann geht ihr schön ins Sekretariat von eurer Fakultät. Und dann gibt es eine Urkunde und keinen feuchten Händedruck, weil ist ja Corona, ne? Und ihr wisst natürlich auch, in anderen Ländern, da läuft so eine Übergabe von so einem schönen Uni-Zeugnis dann ein bisschen feierlicher ab. Aber auch da wegen Corona alles abgespeckt. Allerdings haben wir einen Ort entdeckt, der macht das anders. Das Indian Institute of Technology Bombay hat sich was richtig, richtig Schönes für seine AbsolventInnen ausgedacht. Eine Online-Übergabe, Theresa Nemos, unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Ey, jetzt mal sorry, das klingt aber wirklich auch erstmal leider sehr unspektakulär. Wie sieht denn diese Übergabe aus? Warum ist sie so schön?
Ja, klingt sehr nach Gähn. Ja, die Hochschulmitarbeiter haben Avatare erstellt und gebastelt und einen virtuellen Raum, also eine Bühne, auf der die Professoren ihren StudentInnen die Urkunden übergeben und sogar eine Medaille umhängen.
Gibt es da einen Avatar-Student und einen Professor und jeder hat dasselbe Video zugesendet bekommen oder wie funktioniert das?
Es ist tatsächlich so eine richtige Zeremonie. Also die haben sich die Mühe gemacht und jedem einen eigenen Avatar gebaut. Also das Indian Institute of Technology in Bombay, das ist eine sehr renommierte IT-Schule. Da sitzen also genau die richtigen Leute, um mal eben so 2000 personalisierte Avatare zu bauen.
2000 haben die gebaut?
Ja.
Ja. Hammer. Und wie haben die AbsolventInnen dann reagiert?
Also einige waren richtig gerührt und haben sich doll gefreut, dass die Hochschule so viel Wertschätzung zeigt. Ist ja auch sehr viel Arbeit, die da drin steckt. Zum Beispiel hat der PhD-Student Deepak Verma bei Twitter geschrieben, dass er sich geehrt fühlt, an dieser Hochschule seinen Abschluss gemacht zu haben und dass diese personalisierten Avatare, dass das eine richtig coole Idee war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.